Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Mich würde jetzt interessieren, Lebensmuster. Das klingt gleich bestimmt besser. Lebensmuster. Wer mit diesem Begriff eigentlich etwas anfangen kann. Also wer weiß, was wir meinen, wenn wir von Lebensmustern reden. Meldet euch mal kurz, wenn ihr das wisst. Okay, das ist weniger als die Hälfte. Also, wir haben vor einem Jahr begonnen, intensiver darüber nachzudenken, auf welche Weise ein Mensch eigentlich in seinem Glauben, in seiner Spiritualität, aber auch in seiner Persönlichkeit, seinem Charakter sich weiterentwickelt. Und wenn eine Kirche eine gute Kirche ist, müsste sie dem Menschen, euch, uns eigentlich dabei irgendwie helfen. Weiterentwickeln, das ist das Stichwort. So, und wir waren geleitet von dem Gedanken, es darf nicht kompliziert sein. Schaut euch um, lauter schlichte Gemüter, dass wir brauchen etwas Einfaches. Nein, im Ernst, das Leben, haben wir gedacht, ist schon kompliziert genug. Und eigentlich haben wir auch nicht noch einen Haufen Zeit für einen Haufen Theorie. Wir können nicht alle Theologie studieren oder Psychologie oder uns in ein Kloster zurückziehen oder nach Santiago de Compostela pilgern oder was immer einem so an Ideen kommen kann, wenn man sich überlegt, okay, was würde mich vielleicht nachhaltig helfen, mich in meiner Spiritualität zu entwickeln. Wir haben dafür keine Zeit. Wir haben gedacht, wenn es etwas Hilfreiches gibt, dann müsste das eigentlich mitten im ganz normalen Leben passieren. Es müsste kompatibel sein zu unserem Lebensrhythmus. Deswegen haben wir gedacht, einen Haufen Kurse anbieten oder besuchen, die uns so volkshochschulmäßig irgendwie beibringen, wie das geht, sich im Leben entwickeln, weiterentwickeln. Darauf könnte man kommen, aber darauf hat, glauben wir, auch nicht so richtig viel Leute Lust. Also man könnte das ja machen. Seminare anbieten zum Thema, wie gestalte ich meine Ehe, wie erziehe ich meine Kinder, wie gehe ich als, und immer so ein bisschen aus der christlichen Sicht, ne? Wie gehe ich mit Geld um, könntest Erlebnispädagogisches anbieten, Selbsterfahrung, Fitnesskurse, was weiß ich. Also so Seminare, wie macht man das, Gottes Willen erkennen für eine Situation oder so. So Seminare machen auch Sinn, alles wichtige Themen. Manchmal bieten wir sowas ja auch an, aber wir hatten irgendwie das Gefühl, das würde trotzdem nur an der Oberfläche bleiben. Also wie viel von euch würden da hingehen? 10 oder 20? Es ginge nicht tief genug, es wäre auch wieder frontal, einer erklärt den anderen, wie das ist, und es würde nicht die breite Menge erreichen. So. Deswegen haben wir die Lebensmuster entwickelt. Das sind 9 einfache Bilder, 9 einfache Prinzipien, die jeder von euch in sein Leben integrieren kann, wenn er es will, oder es lässt, wenn er es nicht will. Muster, denen du erlauben kannst, dein Leben zu prägen. Und wenn du es tust, dann würden sie dich auch in 2 oder in 5 oder in 10 Jahren noch begleiten. Nicht unbedingt die Bilder selbst, aber das, was hinter dem Bild steckt. So. Und bei diesen Lebensmustern geht es jetzt eben mehr darum, dass du selber etwas ausprobierst, dass du selber was lernst, dass du selber Erfahrung machst, als dass dir es ein anderer beibringt. So, 3 von diesen 9 haben wir im Januar vorgestellt. Das war die Triangel. Ich werde das jetzt nicht erklären, was dahinter steht. Da ging es um Lebensdimensionen, um Beziehungen eigentlich. Um Beziehungsdimensionen so. Das zweite war der Weg. Da ging es um aus Erfahrung lernen. Und das dritte war die Schaukel. Da ging es um einen Rhythmus zwischen Ruhe und Arbeit ins Leben integrieren. So, wenn euch diese Sachen interessieren, klickt euch mal in diese Page rein. Da gibt's auch Schnipselfilme, der erste ist ganz schlecht, dann werden sie langsam qualitativ ein bisschen besser. Aber auch sonst gibt's da die Predigten dazu, könnt ihr euch ein Bild machen, was bedeuten die anderen 3 eigentlich. Heute jetzt also Nummer 4, die Telefonzelle. So, dahinter steht nichts anderes als Gebet, das kann man sich ja schon denken. Mein Anliegen heute ist, euch dafür zu gewinnen, dass du dem Beten und eigentlich sogar einem bestimmten Gebet erlaubst, dein Leben zu formen. Dass du dem Gebet erlaubst, dein Leben zu formen. Ich schätze mal, jeder von uns betet. Das würde ich auch sagen, wenn ich nicht in einer Kirche wäre. Na, vielleicht nicht jeder, aber ich glaube, dass viel mehr Menschen beten, als wir so meinen. Und an was ich da denke, sind so diese typischen Stoßgebete. Ne? Also Menschen beten Stoßgebete. Letzten Mittwoch ab 20.30 Uhr verzeichnete der göttliche Posteingang einen Haufen Stoßgebete aus deutschen Regionen und es hat nichts genützt. Es hat nichts genützt. Ich habe mir während der WM wirklich ab und zu Gedanken gemacht, man sieht ja da die betenden Spieler ab und zu, ne? So, was Gott jetzt damit anfangen soll. Ne? Die Spanier bekreuzigen sich, bevor sie auf das Spielfeld kommen, die Deutschen beten dagegen. Was bitteschön soll Gott jetzt da tun? Ich glaube zwar, dass er eigentlich geplant hatte, dass heute Abend Deutschland Weltmeister wird, aber er mischt sich irgendwie seriös oder neutral nicht ein. So, trotzdem Stoßgebete. Wenn wir irgendwie das Gefühl haben oder dringend das Gefühl haben, wir brauchen göttlichen Beistand, dann sind Stoßgebete auch für Menschen, die gar nicht glauben, dass es Gott gibt, irgendwie nicht selten eine natürliche Reaktion. Stoßgebete. Schaden kann es ja nichts. So. Eine weitere Lebenslage, an die ich dachte, wo Gebet eine Rolle spielt, ist jetzt eine ganz andere Situation, eine krassere Situation. Und zwar die Situation, wo es bei Menschen um mehr geht, als nur um ein bisschen Hilfe bei einem Fußballspiel oder bei einer Klausur, in der du ein Blackout hast oder vor deinem Date mit deiner Traumfrau oder so und du hoffst, dass das alles gut geht, sondern wenn es um existenzielle Not geht. Wenn die Situation existenziell wird. Also Menschen am Rand ihres Lebens, wenn sie an den Rand ihres Lebens kommen, beten. Nicht alle, aber nicht wenige. Auch nicht wenige. Als die Titanic sank, jedenfalls bei diesen alten Filmen, da beten sie immer das Vaterunser da irgendwie so. Also weiß nicht, woher man das weiß, aber im Film scheint es so zu sein. Und jetzt schauen wir auch nochmal einen Filmausschnitt, die zu dieser Situation passt. Eine nachgespielte Szene, aber die sich tatsächlich so zugetragen hat. Am 11. September, war das 2001? Ich glaube, das war der 11. September. Da ruft der 32-jährige Todd Beamer, Manager einer Softwarefirma, seine Frau aus einem Flugzeug an. Er erreicht seine Frau nicht. Aus irgendeinem Grund landet er bei der Telefonistin der Telefongesellschaft, die Lisa heißt, genauso wie seine Frau Lisa heißt. Und er hat diese Frau sehr lange am Telefon. Und er weiß, oder die Leute in dem Flugzeug wissen, dass schon 3 weitere Flugzeuge ins Pentagon und ins World Trade Center geflogen worden sind. Und er weiß mit ziemlicher Sicherheit, das werden wir nicht überleben. Und er plant mit 4 anderen, das Cockpit zu stürmen und das Flugzeug irgendwie zum Absturz zu bringen. So, und da schauen wir kurz mal in diesen Film rein. So, die Tonbandaufzeichnungen lassen wohl darauf schließen, dass diese Gruppe das geschafft hat, das Cockpit zu stürmen und das Flugzeug zum Absturz zu bringen und so ein weiteres Attentat zu verhindern. Menschen beten im Angesicht des Todes. Und man kann sich ja darüber streiten, ob das gut gespielt war oder nicht, wenn man das mal ausblendet. Die Worte des Vaterunsers haben plötzlich ein anderes Gewicht, und sie erinnern eigentlich kaum mehr an dieses, was da in dem Film war, ne, an diesem Schnipselfilm, so an dieses phrasenhafte Gemurmel, was man halt so mitbetet, wenn man in der Kirche bei irgendeinem Anlass ist. So. Sie haben plötzlich ein anderes Gewicht, wenn man dem Tod ins Auge schaut, obwohl es dieselben Worte sind. Wenn du Angst um dein Leben hast, dann klingt das anders, wenn du sagst, dein Reich komme, dein Wille geschehe oder vergib uns unsere Schuld oder erlöse uns von dem Bösen. Dann drückt dieses Gebet plötzlich, ich glaube, es drückt es immer aus, aber in solchen Situationen wird es deutlich, dass dieses Gebet die tiefsten Sehnsüchte des Menschen ausdrücken. Oder diese letzten 2 Worte in Ewigkeit. Das klingt anders, wenn man den Tod vor Augen hat. Phrasen oder das, was Menschen als Phrasen empfinden, werden plötzlich relevant. Vielleicht hast du gedacht, okay, was zeigt er uns jetzt eine Katastrophenszene? Das hat ja mit meinem Alltagsleben nichts zu tun. Das stimmt. Und ich habe auch überlegt, ob ich euch das zeige. Aber mir macht's bewusst irgendwie, wenn meine Existenz bedroht ist, wenn unsere Existenz bedroht ist, wenn es um Leben und Tod geht, dann wird dem Menschen irgendwie plötzlich bewusst, es muss mehr geben. Es muss mehr geben. Und dann ist Beten irgendwie plötzlich logisch oder wichtig oder richtig oder. Ich weiß nicht, ob du manchmal betest, ob du oft betest, aber wenn der Kontakt mit Gott für Menschen dann relevant ist, wenn es um alles geht, wenn es um den Tod geht, dann müsste er doch eigentlich auch dann relevant sein, wenn es ums Leben geht. Und das wäre jetzt heute. Wenn es Situationen gibt, wo Menschen sich intuitiv an Gott wenden und das irgendwie sinnvoll ist, wie viel mehr müsste es sinnvoll sein heute, wenn es nicht um mein Leben geht? Oder wenn es nicht um meinen Tod geht, um mein Leben geht es heute schon. Also im stinknormalen Alltag, wenn Gebet Kraft hat, dann müssten wir ihr doch einen größeren Wert beimessen, ihm einen größeren Wert beimessen. Vielleicht kennt ihr BAP? Wahrscheinlich kennen nicht viele BAP. Also, ich bin ein bisschen älter schon als manche von euch. Ich komme ein bisschen mehr aus dem Westen. Eine Kölner, sagen wir mal, Deutsch-Rock-Gruppe, ja? Und sie singen in einem Lied, wenn et bette sich lohne dät, was meinste wohl, wat ich dann bette dät. Wenn das Beten sich lohnen würde, was er nicht glaubt, was meinst du, wie ich dann beten würde? Das ist das im Grunde. Okay, also nochmal zurück. Ich bin noch bei diesem Aufzählen, okay, Gebet, in welchen Formen begegnet uns das? Das Dritte, was mir einfiel, ist Anbetung. Menschen beten Gott an, einfach nur, weil er Gott ist. Jeder Mensch betet an, nicht unbedingt in Bezug auf Gott, aber jeder, glaube ich, verehrt etwas, irgendetwas, einfach nur, weil es das wert ist, verehrt zu werden. Dinge oder Menschen oder Ideen oder was immer. Jedenfalls etwas, was größer ist als ich selbst, was schöner, besser, wichtiger, stärker ist oder so, was mich fasziniert. Irgendwie sind wir Menschen so konzipiert, dass wir das brauchen. Das ist uns auch irgendwie mit Kraft erfüllt, wenn wir etwas anbeten. Ja? Also, ich habe überlegt, wo ist das bei mir so? Wenn ich einen wirklich schönen, hohen und schwer erreichbaren Berg sehe, dann geht mir das so. Also ich habe hier das Weißhorn im Wallis dabei. Bisher war ich noch nicht da oben. Aber wie rede ich über so einen Berg? Ich nenne ihn majestätisch. Ich rede davon, dass ich Respekt vor dem Berg habe. Ne? Wenn ich ihn sehe, kann ich den Blick nicht abwenden. Träume vom Hinaufklettern und gleichzeitig am Abend davor schlafe ich nicht vor Angst, da hinaufklettern zu müssen. Also, man kann sagen, ein Berg verehren ist fast so etwas wie Anbetung. Wir sagen dann, wir erzittern vor Ehrfurcht und das ist etwas Gutes. Es erhebt uns selbst. Also wir sind kleine Winzlinge, aber als kleiner Winzling vor einem Riesenberg zu stehen, das macht dich nicht klein. Das ist irgendwie auch erhebend. Das ist nicht demütigend, das ist erhebend. So ist es mit Gott und Anbetung. Gebet kann Anbetung sein, oft in musikalischer Form. Vorhin hatten wir deshalb bewusst die Anbetungszeit an den Anfang gesetzt, um da mal ein Gewicht zu legen, so. Gleich damit begonnen. Menschen beten an durch ihre Gestik, knien sich hin, machen dieselbe Gestik wie im Fußballstadion oder liegen sogar auf dem Boden. Anbetung. Viele Religionen opfern ihren Göttern. Das ist auch eine Form von Anbetung. Und ich will das gar nicht mal nur so negativ belegen oder als primitiv abtun. Etwas für Gott geben oder zu tun oder zu leisten, kann durchaus ein Ausdruck von gesunder Ehrfurcht sein. Bin ich sicher, ob der Opferkult oft diesen positiven Ausdruck hat. Aber vielleicht haben wir das auch ein bisschen verlernt. Etwas für Gott geben kann ein positiver Ausdruck von Anbetung sein. Okay, ich mache ein bisschen schneller. Mir fällt noch das kontemplative Gebet ein, also Gebet als Meditation, was sehr innerlich ist, was sehr konzentriert ist. Auch das gibt es nicht nur in fernöstlichen Religionen. Manche Menschen ziehen daraus große Kraft, sich in Gott ein Stück weit zu verlieren oder mit ihm auf einen Pulsschlag zu kommen oder sein Wesen zu atmen. Ihr merkt, ich rede in Bildern. Das liegt daran, dass es schwer zu beschreiben ist und das liegt zweitens daran, dass ich keine Ahnung habe, von was ich rede. Denn tatsächlich ist diese Art Gebet für mich immer schwierig. Also nicht, weil ich was dagegen habe, sondern weil ich wesensmäßig irgendwie nicht so sehr so kontemplativ veranlagt bin. Kürzlich war ich in einem orthodoxen Gottesdienst. 20 Minuten fand ich das irgendwie was Schönes. Dieser Singsang, dieses Melodische, es passiert irgendwie nichts, alles wirkt ein bisschen sphärisch. Mal singt einer da, mal da, dann wieder ein bisschen Weihrauch, das tut auch seine Wirkung so. Nach 2 Stunden war ich am Ende. Ich wusste auch nicht, dass das so lange dauert. Körperlich am Ende, die harten Stühle oder stehen oder alles ist nicht mehr gut. Auch schlicht und eigentlich muss ich sagen, es war einfach langweilig. Das war das Schlimme. Es war fürchterlich langweilig. Und ich wusste nicht, wie lange es noch geht. Und ich hatte nur die dröhnende Frage im Kopf, wann ist das vorbei? Aber ich bewunderte Menschen, und ich war mit Menschen dort, die das besser können als ich, das meditative Gebet, in dem nicht viel passieren muss. Ich fand das bei mir auch selbst ein bisschen arm, dass ich mich darauf nicht so einlassen kann. Keinen so richtigen Zugang habe. Letzter Punkt, Gebet als Beschwörung. Das meine ich jetzt negativ, aber das gibt es leider auch. Gebet, das eingesetzt wird, fast wie ein Zauberspruch, um ein gewünschtes Ergebnis zu erreichen. Wir reden zum Beispiel von Gebetsmühlen. Man glaubt, mehr bringt mehr. Oder ich glaube, diese ganze Opfergeschichte, von der ich da eben geschrieben habe, das tendiert oft in diese Richtung. Man beschwört sozusagen, man besticht Gott, damit er irgendwas dafür tut. So, ich glaube, fast aus jeder guten Gebetsform kann sowas Beschwörendes werden. Nehmen wir mal den Rosenkranz oder irgendwelche Gebetsperlenketten. Ja, das ist ja grundsätzlich erstmal irgendwie, kann das eine Hilfe sein, als Erinnerung, als Übung irgendwie, als Hilfe, irgendwo dran zu bleiben und dafür zu beten. Ich glaube, es kann sich auch verselbstständigen. Und dann wird Gebet irgendwie, manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich so Leute sehe, die das auch auf der Straße irgendwo so und so viele von den Dingern durchbringen, also dass es plötzlich eine gewisse Leistung ist, als ob mehr bringt. Als ob ich damit im Jenseits einen Hebel bewege. Oder auch, wenn Leute meinen, bestimmte Gebetsworte, Formulierungen sind mächtiger als andere. Dann frage ich mich, okay, das hat fast einen magischen Charakter. Gott wird beschworen. Das, ja, finde ich schwierig. Okay, also so viel mal zu den Formen von Gebet, da gibt es sicher mehr. Jetzt zum Lebensmuster der Telefonzelle. Den zweiten Teil der Predigt benutze ich, um dazu was zu sagen. Mein Anliegen ist, dass Gebet dich in, oder dieses Gebet des Vaterunsers dich in einer guten Weise prägt und dir hilft, Gebet zu entwickeln. So, vielleicht auch Gebet kennenzulernen über das hinaus, wie du es bisher kennst. Keine Ahnung, wie du das kennst. Wir haben uns wie jedes Lebensmuster auch dieses bei Jesus abgeschaut. Gebet war eine seiner Kernkompetenzen. Die Jünger hatten wiederholt erlebt, wenn er betet, dann passieren Dinge. Er redet mit Gott, als ob er irgendwie neben ihm stände. Und sie sagen ihm, Jesus, lehr uns beten. Bring uns das bei. Jedenfalls nach dem Lukas-Evangelium ist das so. Da steht das Vaterunser an einer Stelle, wo die Jünger vorher fragen, lehre uns beten. Ich lese es jetzt aber nach Matthäus vor. Da ist das Gebet in die große Bergpredigt eingebaut. Und Jesus lehrt sie. Und ich lese jetzt gar nicht das Gebet selbst vor, sondern das, was er vorher sagt. Denn das Gebet selbst habt ihr vorher im Film schon gehört, ne? Also, da sagt Jesus, wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gerne in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Er meint die frommen Pharisäer. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie würden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, sondern denn euer Vater weiß, was ihr braucht. Und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Ihr sollt so beten. Und dann kommt das Vater unser im Himmel. Das Schöne bei Jesus, er steht auch wie auf einfache Lösungen. Er sagt nicht, Gebet, wow, großes Thema. Wo fange ich an? Braucht man ganz viel Erfahrung? Und er hat auch keine Bücher geschrieben übers Beten. Im Grunde sagt er hier, Gebet, einfache Sache. Lasst euch nicht von den frommen Leuten beeindrucken, den Heuchlern. Ja, macht nicht so viele Worte, als ob viel, viel nützt. Ne? Macht es so. Geh in dein Zimmer. Du musst nicht erst einen heiligen Ort aufsuchen. Es ist da nicht wirkungsvoller. Aber zieh dich zurück. Also, das ist etwas zwischen dir und Gott. Etwas Privates, Verborgenes, könnte man sagen. Etwas Intimes. Nicht, dass das niemand hören dürfte. Aber such irgendwie das Private mit Gott, wenn du betest. Und dann wird Jesus ganz praktisch und formuliert beispielhaft ein Gebet. Wenn ihr betet, dann betet doch so. Und dieses Gebet können wir nehmen als Rahmen, als Muster, Lebensmuster, ne, das dein Gebet prägen kann. Wo man beten lernen kann, sozusagen. Und ich habe das Gefühl, dass wir das Vaterunser in dieser Funktion weitgehend verloren haben. Also natürlich beten wir das ab und zu, wenn wir irgendwie bei einer Hochzeit sind oder bei einer Beerdigung oder irgendwo oder hier auch mal. Aber wir haben das weitgehend, es ist im Grunde, ist uns bewusst, es ist das Gebet, von dem Jesus empfiehlt, bete doch so. Wir haben das weitgehend überhört oder so. Wir haben ihm sogar einen abartigen Titel gegeben, diesem Gebet. Wir nennen es Vater Unser. Das ist ja eigentlich gar kein richtiger Titel, das sind ja nur die ersten zwei Worte. Das ist ja grammatisch schon fast falsch. Wir beten das Vater Unser. Also, im Englischen heißt es Lord's Prayer. Okay, da erinnert es irgendwie noch daran, das Gebet unseres Herrn. So, aber das Gebet des Herrn, diese Formulierung gibt es im Deutschen auch, aber es klingt so ein bisschen vorsintflutlich. Ich habe auch keinen besseren Begriff dafür. Und wenn sich etwas mal eingebürgert hat, dann finde ich, dann sollte man es auch einfach dabei belassen, Vater Unser. Aber oft ist uns nicht bewusst, welche Bedeutung dieses Gebet für Jesus hatte und für uns haben könnte. So, und das Lebensmuster der Telefonzelle will uns helfen, diese Bedeutung wieder zu entdecken. Jetzt gehe ich durch diese sechs kleinen Sätze. Ich mache jedes Mal ich erzähle kurz was davon, worum es in diesem Abschnitt geht, und dann hoffe ich, dass das Gebet ein bisschen strukturiert und dass es euch ein Muster wird und in euer Leben reinkommt. Also, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, so fängt er an. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zuerst bringt uns Jesus bei, wie wir Gott anreden sollen. Und die deutsche Übersetzung gibt nicht wieder, was im Hebräischen steht. Dort steht Abba, Papa. Das lag und liegt den meisten heutigen Gebetshaltungen völlig konträr, ne? Völlig konträr dazu, Papa zu sagen. Ich weiß nicht, ob du das tatsächlich tun solltest oder machst. Ich persönlich mache es nicht. Ich sage lieber Vater. Aber Jesus sagt, du kannst mit Gott sprechen und ein Wort benutzen, was man eigentlich ganz vertraulich für seinen Papa benutzt. Es geht einfach darum, mit Gott kannst du vertraulich reden. Du bist mit Gott per Du. Und gleichzeitig sagt er, es ist ein Papa im Himmel. Also von einer anderen Welt, ein Viertausender. Ja, weit über dir. Deshalb nenn diesen Namen mit Ehrfurcht. Das ist das, was ich vorher Anbetung genannt habe im Grunde. Diese unvergleichliche Spannung zwischen totaler Vertrautheit und Ehrfurcht, das macht irgendwie, finde ich, Beten zu sowas Unverwechselbarem. Jemand, vor dem ich eine große Ehrfurcht habe, kann ich ganz vertraulich ansprechen. Also erstens, wenn du betest, mach dir bewusst, mit wem du redest und wie Gott ist. Wie Gott ist. Zweitens, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Übrigens, auf diesen Zettel, den ihr gekriegt habt, habe ich da diese sechs Punkte so verkürzt nochmal draufstehen, damit ihr das mitnehmen könnt, euch behalten könnt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das zu beten, solltest du dir erstmal überlegen, finde ich. Willst du das wirklich? Also, Jesus sagt, das Zweite beim Gebet ist, du lässt Gott Gott sein. Du lässt ihn regieren. Du willst, was er will, auch wenn das, was er will, nicht das ist, was du willst. Und das sagt man nur zu jemandem, dem man wirklich abnehmen kann, dass das, was er will, gut ist. Dieses Sätzchen, dein Reich komme, ist mein persönliches Lieblingshalbsatz in dem ganzen Gebet. Weil ich Gott kenne, traue ich ihm zu oder träume ich von dem, wovon er träumt. Ich traue ihm zu, dass das, was er will, wirklich gut ist. Ich träume sozusagen in diesem Gebet mit Gott von Frieden, von Gerechtigkeit, von Freundlichkeit, von Heil, von Glück, von Leben. Ich wünsche mir in diesem Gebet den Himmel auf die Erde. Das wäre also das Zweite. Wenn du betest, dann lass Gott herrschen und mach seine Ziele zu deinen Zielen. Mach seine Ziele mit dieser Welt zu deinen. Das ist wie so eine regelmäßige Neueichung quasi. Ne? Ich mache mir bewusst, Gott ist er, ich bin nur ein Mensch, seine Ziele sind meine. Dritter Punkt, unser tägliches Brot gib uns heute. Das wären vielleicht so diese Stoßgebete, ne? Oder die Bitten. Am Mittwoch hätten wir gerne auf Brot verzichtet, wenn wir dafür einen deutschen Sieg gesehen hätten. Aber es geht hier sicher um andere Wünsche. Brot ist auch etwas, was wir selten irgendwie das Gefühl haben, wir haben es nicht und wir brauchen es. Jesus sagt, betet um das, was ihr braucht. Klar, Gott ist euer Versorger, haltet ihn nicht für geizig. Aber er sagt damit auch, macht euch bewusst, ihr seid abhängig von Gott. Vielleicht hast du nicht das Gefühl, dass du Gott bitten musst um Brot, aber Arbeitsstelle, selbst wenn du eine hast, oder Gesundheit, selbst wenn du kerngesund bist. Alles, worum du dir Sorgen machst, darum bitte Gott. Und Jesus sagt, mach das täglich. Ne? Es geht um das tägliche Brot für heute. Gott sorgt nicht auf 10 Jahre aus, quasi, sondern es geht um heute. Also wenn du betest, sag ihm, was du brauchst und vertraue ihm, dass er dich heute versorgt. Beten heißt sozusagen, ich muss heute bitten und morgen wieder und übermorgen wieder. 4. Punkt, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Mit Jesus beten ist einfach, das Gebet ist einfach, aber es ist nicht billig. Also er fordert dich relativ unsensibel heraus. Ist das eigentlich mein Mikro, was hier so schöne Geräusche macht? Ich könnte auch ein anderes nehmen, aber ist die Anlage, wunderbar. Dann überhört es einfach. Dann mach dir bewusst, Jesus fordert dich relativ unsensibel heraus, okay, schau in den Spiegel und rede über deinen eigenen Dreck am Stecken. Und nenn es beim Namen. Und vergib denen, wo du zu Recht etwas gegen sie in der Hand hast. Das ist ja ein bisschen fies formuliert da, ne? Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir. Das heißt, Gott, wir sagen Gott, er soll unsere Vergebungsbereitschaft zum Maßstab für seine Vergebungsbereitschaft uns gegenüber machen. Gemein formuliert, Jesus legt sozusagen in diesem Gebet Wert auf den Kern dessen, was diese Welt heilen würde. Nichts anderes könnte Hass, Gewalt, Trennung, Streit beenden als Vergebung. Also 4. Wenn du betest, schau ehrlich in den Spiegel, sei dir bewusst, ich kann nicht um Gnade bitten, wenn ich anderen keine gewähre. Und wenn uns diese Sache prägen würde, was würde das verändern, wenn Leute, die oft beten, Menschen werden, die oft vergeben und oft zu ihrem eigenen Versagen stehen. 5. Führe uns nicht in Versuchung. Beim Beten geht es auch um Führung. Also diese Welt ist komplex, sie ist anstrengend. Es gibt 1000 Möglichkeiten, sich zu entscheiden. Und jeden Tag haben wir Entscheidungen zu fällen und wir merken, nicht immer sind wir geleitet von einem brillanten Intellekt oder einer total geerdeten Vernunft oder lauteren Motiven. Wir machen Fehler. Wir kennen uns, wir wissen, wir fallen ab und zu auf die Schnauze. Und Jesus nennt hier alles, was Zerstörung bringt, ohne dass man es ihm ansieht, Versuchung. Bittet Gott, euch zu führen, sagt er. Nicht unbedingt den leichten Weg, aber den guten. Einen, wo sich dein Leben immer mehr entfaltet, als dass du, je länger du lebst, immer mehr Verletzungen und Narben davon trägst. Okay, also 5. Wenn du betest, dann bitte ihn, zu dir zu reden und dann hör auch zu. Ich glaube, dass das die größte Kunst beim Beten ist. Also, dass hier an dem Punkt vielleicht das beschrieben wird, was am schwierigsten ist, nämlich nicht nur reden, sondern irgendwie auch zuhören. Führung erleben. Wie soll ich entscheiden? Bewahr mich vor dem, was schlechte Entscheidungen werden. Für mich oder für andere. Okay, 6. Punkt, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das ist der versteckte Traum der Menschheit. Und das ist eigentlich das offene Ziel Gottes. Erlösung von dem Bösen. Kann man darauf hoffen, wenn man in einem entführten Flugzeug sitzt und das betet? Kann man darauf hoffen, wenn man von Depressionen gequält ist? Oder kann man darauf hoffen, wenn man im Büro gemobbt wird oder von täglicher Gewalt bedroht ist oder Einsamkeit erlebt und sie einen echt traurig macht? Kann man darauf hoffen, solange Kinderpornos gedreht werden und auch konsumiert werden? Oder Leute verhungern oder so, oder Nuklearwaffen? Kann man darauf hoffen in dieser Welt? Kann man das beten? Ich hab gedacht, eigentlich muss man es beten. Man muss es beten, erlöse uns von dem Bösen. Was sonst soll man tun? Es ist sozusagen die letzte Hoffnung auf den Sieg des Guten. Und Jesus glaubte offensichtlich tatsächlich, Gebet vergrößert den Einfluss Gottes in dieser Welt. Gebet ist eine aktive Tat. Also 6, wenn du betest, dann bete um Schutz, könnte man das ja nennen. Ne? Oder formuliere die Sehnsucht nach dem Ende des Bösen in deinem Leben oder dieser Welt. Das ist nicht vergeblich. So, das war's eigentlich schon. Das war der Rahmen sozusagen. Ein sechseckiger Rahmen, könnte man sagen. 6 Sätze, die deine Kommunikation mit Gott prägen könnten. Die letzten Worte, das Gebet ist ja nicht ganz fertig, aber die bekommen jetzt keinen eigenen Satz mehr. Ne? Das ist sozusagen der Abschluss. Die Begründung darum für das, warum man betet. Also dieses, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Aber die anderen 6 Punkte sind die Inhalte. So, ganz zum Schluss, wie könnte das praktisch aussehen? Mir geht es nicht darum, dass du nun immer diese Worte zum Beten gebrauchst. Das Vaterunser. Obwohl das meine erste praktische Übung wäre, die du tun könntest. Du könntest dir sagen, warum nicht? Warum nicht morgens und abends bete ich in der nächsten Zeit einfach immer einmal dieses Vaterunser? Das zweite, was ich aber vorschlage, wäre, bete mal in der nächsten Woche jeden Tag nur einen Satz. Immer den nächsten Satz. Du hast ja auf diesem Zettel, na, da stehen nicht die Sätze selbst drauf, da stehen die Inhalte. Aber das Vaterunser, das kennst du wahrscheinlich oder findest es in der Bibel, Matthäus 6. Bete es mal nur einen Satz und dann füll das, um was es da geht, mit deinen Worten. Also, zum Beispiel, dein Reich komme, und dann überleg dir, wie würde das aussehen eigentlich, wenn Gottes Reich käme? Wie würde es aussehen heute, wenn ich gleich im Büro sitze, wenn dort ein bisschen mehr Himmel wäre als gestern? Wie würde das aussehen, wenn dieser Himmel durch mich dorthin käme? Und dann bitte Gott vielleicht, dass es eine Situation heute geben wird, wo du ein bisschen Himmel zu Leuten bringst, irgendwie. Und dann wird dieser kleine Satz plötzlich sehr konkret für dein Leben. Oder du betest, vergib mir meine Schuld, und dann kannst du dich fragen, okay, welche? Nenn sie beim Namen. Empfinde auch mal die Scham darüber. Und dann mach dir bewusst, was es bedeutet, dass Gott sagt, vergeben. Vergeben. Du kannst als freier Mensch gehen. Lass dich davon nicht mehr runterdrücken, so. Also nimm dir jeden Tag einen der 6 Sätze und füll ihn mit deinen Gedanken, deinen Worten. Ein dritter Vorschlag, du könntest das Gebet auch mal in dieser kontemplativen Weise beten, was mir ein bisschen schwerfällt. Meditiere es. Beim Spazierengehen, beim Joggen, beim Bügeln, beim Autofahren, bei all diesen multitaskingfähigen Handlungen, die nicht so unsere volle Konzentration brauchen. Und hör mal dabei hin, was passiert, wenn du dieses Gebet immer wieder betest. Bei welchen Punkten du irgendwie hängen bleibst oder wo Gedanken, die du plötzlich hast, vielleicht Gottes Gedanken sein könnten. Also das Gebet beten und dabei irgendwie hören. So, damit schließen wir jetzt ab, dass wir einfach nochmal diese 6 Vaterunser-Sätze sehen. Ein paar Sekunden ist dazwischen Pause. Wir machen Stille und du kannst nur den Satz lesen oder gucken, was es in dir auslöst oder deine Gedanken da reinpacken. Und ganz am Ende hören wir das Vaterunser nochmal gesungen von Xavier Naidoo. Vater, ich danke dir für dieses 2000 Jahre alte Gebet. Ich bitte dich, dass diese Worte etwas mit uns machen. Und dass wir deine Stimme in diesen Worten hören und diese Worte irgendwie das ausdrücken, was uns wichtig ist. Und ich bete, dass unsere Gebete in der nächsten Woche immer öfter wirklich Momente werden, wo sich Himmel und Erde berühren und wir merken, dass etwas geschieht mit uns, dass du etwas tust, dass etwas geschieht in unserem Umfeld. Ich bete, dass Gebet uns prägen kann. Amen. Der Herr segne euch und er behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.